Ja, ich freue mich, dass wir wirklich auch hier so dezentral neben Zagelsdorf diesmal in Magdeburg sein können. Und freue mich auch, dass diesmal Claudia mit dabei sein kann, meine Frau. Sie ist, wir sind mit dem Zug gekommen und sie kam aus noch mehreren Schichten heraus und haben uns, sie ist gestern zugesprungen im Zug in Grimmen. Genau, da hat schon angehalten. Genau, und morgen muss sie dann auch wieder dann rechtzeitig zum Dienst zurück, hat gerade dieses Zeitfenster frei gehabt. Und ich freue mich, dass sie gesagt hat, komm, dann bin ich mal wieder mit dabei. Und es ist einfach schön, wenn man als Paar auch so mitdienen darf oder mit erlebt werden kann, weil wenn du wissen willst, was der Mann auf dem Kasten hat, dann frag die Frau. Oder schau dir die Frau an. Oder andersrum ist es genauso, wenn du wissen willst, was die Frau auf dem Kasten hat, dann guck dir den Mann an. Also wir widerspiegeln uns im anderen. Und wenn ihr wirklich wissen willst, was Udo bewegt, fragt sie. Und das ist einfach so, wir können ja schon manchmal auch blenden und uns schöner darstellen, wie wir sind. Aber dann ist es einfach wichtig, dass wir Freunde und einen Partner oder Partnerin haben, die ehrlich die Dinge sagen und wir miteinander hier unterwegs sein dürfen. Und so sind wir als Josua-Netzwerk auch aufgestellt. Und dieses Thema, was wir uns ja dieses Mal gestellt haben, Siege und Niederlagen und was bleibt, das ist ja etwas, was zunächst erstmal nicht so prickelnd klingt und dennoch kennen wir es alle. Und das macht ja unser Leben aus. Unser Leben ist ja nicht so oder so, sondern das ist ja das wahre Leben. Es geht hoch und runter und wenn es so geht, dann ist auch noch Leben in der Bude. Ne? Und wir wollen doch wirklich auch noch so miteinander auch unterwegs sein. Natürlich sehen wir uns bei manchen Rückschlägen, die sehen wir nicht herbei. Und dennoch sind sie Thema. Und darüber möchten wir auch ein bisschen sprechen. Und ich habe mal dieses Unterthema gewählt, wenn Triumph und Rückschlag Hand in Hand gehen, was wir von beiden lernen können. Wenn Triumph und Rückschlag, und ehrlich gesagt, ist es doch in unserem Leben und auch in unserem Dienst so, dass wir beides erleben, manches beides stark erleben und herausgefordert werden, beides gut zu handeln. Ich sage bewusst, beides gut zu handeln. Siege gut zu handeln, Niederlagen gut zu handeln. Und darüber soll es auch ein bisschen heute drüber gehen. Was brauchst du? Ist so ein erster Punkt, Überpunkt. Was brauchst du im Auge des Sturms? Was brauchst du in der Zeit, wenn es wirklich mächtig wettert in unserem Herzen, in unseren Gemeinden, in unseren Firmen, wenn es rabbelt in der Bude? Was braucht es, wie gehen wir mit Niederlagen um, ist ein zweiter Punkt. Ein drittes werde ich darüber sprechen, wie gehen wir mit Siegen um. Und ein viertes wird sein, wie können wir in einen Erneuerungsprozess hineingehen. Diese vier Punkte würde ich uns gerne an diesem Morgen miteinander stellen und miteinander unterwegs sein. Ich fange mit einer Geschichte an, die mich irgendwie bewegt hat und die Geschichte betrifft ihn. Ich weiß ja, ob ihr ihn kennt, aber wir haben es hier mit einem sehr legendären Boxer zu tun. Und Floyd Patterson ist es. 1962 war Weltmeister, wurde er besiegt. Und er war so niedergeschlagen, weil keiner hat damit gerechnet, dass er in dem Ring eine Niederlage erliegt. Er war so niedergeschlagen, dass er so zu kämpfen hatte damit. Er hat sich nicht nach draußen getraut. Er ging von der Bühne runter, gleich in den Backstage-Bereich und hat dann sich eine Perücke aufgesetzt, eine Sonnenbrille aufgesetzt, um irgendwie nicht mehr erkannt zu werden. Er konnte mit dem nicht umgehen und hat sich dann in einem Wiederherstellungsprozess unterzogen. Und dann war er bekannt geworden, und deswegen spreche ich darüber, als ein legendärer Verlierer im Boxen. Er war nicht mehr bekannt als der Sieger, wie er hier war, sondern er war bekannt als der legendäre Verlierer. Nämlich er hat sich den Dingen gestellt seines Dienstes bzw. seiner Karriere und hat gemerkt, es kann weitergehen, es wird weitergehen, aber es wird anders weitergehen. Und nicht immer hilft uns ein schneller Aufstieg. Und wenn wir manchmal schnell aufstiegen, merken wir, wie wir auch schnell fallen können. Und Was ich besonders erlebt habe, manchmal erleben wir genau in diesem Bereich eine besondere Herausforderung, wo Gott uns eine Berufung gegeben hat. Manchmal erleben wir genau in diesem Bereich eine besondere Herausforderung, wo Gott uns eine Berufung gegeben hat. Sei nicht verwundert, wenn es in deiner Ehe wackelt, wenn Gott dich ruft in einen Dienst einer Eheberatung. Ich denke an Jörg, der von Gott einen Ruf bekommen hat, Firmen anzuleiten, ein Coach zu sein, Finanzen freizusetzen, weil er in der Vergangenheit sehr, sehr gut verdient hat. Er ging hinein und die größte Herausforderung war, dass er 3 Firmenpleiten in seiner eigenen Firmen begleiten musste. Er war wie ein zerbrochener Mann. Ich denke an Axel. Axel hatte ein großes landwirtschaftliches Unternehmen und war erfolgreich in dem, wirklich sehr erfolgreich, schulte andere Leute auf der Landwirtschaftsschule und durch einen falschen Einsatz von Pestiziden war er der Lacher geworden, gerade unter Bauern, die lachen dann wirklich stark. Und so merken wir manchmal auch, wir haben eine Verantwortung, vielleicht Kirchen zu leiten oder Gruppen zu leiten und du merkst, du wirst genau an diesem Punkt so herausgefordert, wo Gott dir eine Berufung gegeben hat. Das ging mir und das ging uns so. Ich erzähle euch ein bisschen, vor 3 Jahren haben wir eine Phase durchlebt. Ihr wisst, wir sind von Stuttgart nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen und das waren wir in Rostock gewesen, dann in Stralsund. Und vielleicht für alle, die das nicht wissen, die Aussendung, die wir in Stuttgart bekommen haben, es geht um ein Bundesland und wir haben immer gesagt, wir wollen das wertschätzen, was da ist und wo nichts ist Neues gründen. Und in meinem Herzen ist es so stark, auch in dem, was im Land da ist, weil es oft nicht so viel ist, zu gucken, wie können wir Dinge miteinander tun. Und ich merke, in diesem Miteinander ist irgendwie ein besonderer Segen. In meinem Herzen, in meinem Kopf sind diese alten Transformation-Videos, ich weiß nicht, wer die noch kennt, von früher, wo die Leiter sich miteinander getroffen haben, die Karten hingelegt haben, die Qualität Schrott oder wie auch immer, aber der Inhalt war folgender, es ging gar nicht, wer wir sind und was wir unsere Gemeinden sind, welchen Titel wir haben, lasst uns einfach dieses gemeinsame Miteinander suchen. Und durch dieses Gemeinsame ist eine Bewegung ausgebrochen. Und ich glaube auch für unser Bundesland, wo ich tätig sein darf, glaube ich, dass es ein Schlüssel sein wird, indem wir es schaffen, gemeinsam irgendwie unterwegs zu sein und alle davon profitieren werden, wenn Gottes Gegenwart kommt oder wenn wir von Erweckung reden, dann wird es nicht in einer Gemeinde geschehen, sondern wird es im Leib Christi geschehen. Und genau an diesem Punkt sind wir angetreten und ich muss euch sagen, genau in diesem Punkt wurde ich herausgefordert, weil in der eigenen Gemeinde dann zu erleben, wie durch Missverständnisse eine Auseinanderleben geschieht und durch ein Auseinanderleben eine Trennung geschieht, dann stehst du manchmal da und denkst, nein, du stehst eigentlich genau für das eine und das andere willst du gar nicht haben und genau ist es eingetroffen. Und wie gehst du dann weiter, ohne einen Gesichtsverlust zu erleben? Und das ist das, wo ich heute auch stehe und wo ich sage, ja, wie arbeiten wir nun weiter? Wie leben wir das weiter? Verändert sich die Vision einfach nur, weil das passiert ist? Nein. Sondern genau hier ein bisschen mal hinzuschauen und das sind das ist der nächste erste Punkt. Was brauchen wir denn? Was habe ich gebraucht in erster Linie in dieser Zeit, wo es so gerappelt hat und wo es zum Schluss, ich sage euch, es ist so auch im Reich Gottes so elend. Letzten Endes geht es auch da, weil wir alles Menschen sind, geht es dann um, wie wir etwas gut aufteilen. Es geht um Macht, es geht um Geld. Das Dritte geht es in der Kirche nicht ganz so, wenn es um Sex ist, was die letzten, das andere Thema. Aber Machtgehabe, wer hat wem irgendwie etwas zu sagen? Und zum Schluss ging es auch bei uns, weil wir dann Dinge gut aufteilen mussten, auch um finanzielle Dinge. Und dann merkte ich, oh, ich konnte nicht mehr. Ich dachte nicht, dass es so weit kommt, dass es zum Schluss auch noch um Gelder gestritten wurden, die wir gemeinsam Verantwortung tragen mussten in einem Verein, weil die freien Gemeinden, meistens freie Gemeinden, sind im Vereinsrecht verankert, um da auch sauber vor Menschen, vor Gott, aber auch vom Staat dazustehen. Und was es da für mich braucht, das erste waren Freunde. Das erste Thema. für mich. Was ich, da habe ich genossen, Freunde zu haben, an der Seite zu haben, die einfach nur mal zuhören. Und das ist gar nicht so einfach. Und da merkst du auf einmal, wer kann das wirklich? Und dir zuhören, um sich in deine Situation hinein zu versetzen. Und jetzt möchte ich sagen, Freunde, nicht die bei den anderen auch noch den anderen niedermachen, das kann dir kurzfristig vielleicht guttun, weil es dich bestätigt, sondern nein, die einfach dir zuhören, dir an der Seite sind, mit dir durch diesen Prozess gehen. Weil, das möchte ich von Anfang an sagen, dieser Prozess oder das, was passiert ist, da habe ich auch Anteil da drin. Nämlich, ich muss mir auch die Frage stellen, wie habe ich gewirkt? Warum ist es mir nicht gelungen? Warum hat Floyd Patterson nicht den nächsten Sieg tätigen können? Da waren auch bei ihm ein Defizit da. Der Punkt, warum habe ich es nicht bekommen? Warum habe ich es nicht hinbekommen? Das war das Erste. Das Zweite, was ich brauchte, ist Demut. Demut, statt Arroganz zu sagen, ja, mir ist das passiert, es bleibt keine Zeit zu prahlen oder mich besser darzustellen, sondern ich merke, ich habe auch eine Begrenztheit in dem, was ich geben kann, und ich muss an diesem Punkt auch Frieden schließen. Ich bin abhängig von dem, was Gott mir gegeben hat. Auch hier merke ich eine Begrenzung, was ich gut kann und wo meine Defizite sind. Also das Zweite, was hilft, an diesem Sturm zu wissen, ich muss Frieden mit mir schließen an diesem Punkt, Demut statt Arroganz. Das Dritte ist Mut. Mut, von anderen die Fakten zu hören. Und ich möchte wirklich sagen, sind wir bereit, die ganze Wahrheit zu hören? Ja, ich musste auch hören, Udo, in manchen Phasen kannst du schon auch sehr belehrend und arrogant wirken. Und das musst du auch verkraften. Das hilft dir vielleicht nicht unbedingt direkt in dieser Zeit, aber ich glaube, wenn wir einen Nutzen daraus ziehen wollen, dann ist es gut, auch von anderen zu hören, wie ich wirke, wie Udo wirkt. Sprüche 27 sagt, treue Gemeindeschläge eines Freundes sind besser als die trügerischen Küsse eines Feindes. Und manchmal wirkt es so, aber sie helfen im Nachhinein. Ein Viertes, was ich gemerkt habe für mich, ist in dieser Zeit, ich brauche Zeit, mich zurückzuziehen. Und auch die Freiheit von Menschen, die das mittragen, die deine Organisation, deine Firma tragen, wie auch immer, eine Freiheit, sich zurückzuziehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und in diesem Rückzug ist nicht etwas, das nun alles vorbei ist, sondern in der Stille, im Rückzug für dich und einfach Dinge zu ordnen. Und ich habe es gemerkt, wie ich manchmal einfach Stunden spazieren gegangen bin, bei uns ans Wasser gegangen bin. Ich habe vermehrt Zeit für mich alleine gebraucht, um Dinge für mich zu ordnen. Und ich weiß noch, ich hatte ein Treffen in Stuttgart gehabt, und die wollten natürlich auch Dinge genau Bescheid wissen. Und ich musste ehrlicherweise sagen, manchmal kann ich keine Leute mehr sehen. Und das ist für jemand, der Pastor sein soll, schon irgendwie nicht gerade förderlich. Aber so weit war es gekommen. Ja, das auch dem einzustehen. Was es dann braucht, ein Fünftes, ist Transparenz. Transparenz, nämlich auch ein offener Umgang mit dem. Und das merkte ich sehr schnell in dieser Zeit, nicht etwas beschönigend darzustellen, sondern es spricht sich ja in der Stadt auch rum, es spricht sich im Umfeld rum. Und dann gibt es ja ganz schnell Mails, die Kommunikation kann ja so, und Mails vor allen Dingen, die landen irgendwo. Und wenn jemand den Hintergrund nicht weiß, dann sagt er vielleicht, ah ja, das habe ich mir gedacht. Ne? Ein offener Umgang der Kommunikation von deiner Seite. Verheimliche es nicht, sondern Transparenz, was passiert ist in dem Kreisen, wo Gott dir Verantwortung gegeben hat, das habe ich gemerkt, was wichtig ist im Auge des Sturms. Ein sechstes war mir wichtig, ein Vorbild zu sein, nämlich ein Vorbild in dem Punkt, wo du eine Vorbildrolle hast. Das ist eben deine Ehe, das ist deine Familie, das ist die Gemeinde, das ist in der Stadt. Denke dran, du bist halt auch, wenn du nur eine Person bist, du bist doch eine öffentliche Person. Und wie gehst du mit dieser Sache um? Wie handelst du etwas? Wisse, du hast auch in diesem Auge des Sturms, in der, wo es schüttelt, eine Vorbildrolle, wie du dich gibst, wie du redest, was kommunizierst du über andere. Du bist halt eine Person der Öffentlichkeit. Und ein siebentes, muss ich zum Schluss sagen, ist Klarheit. Erwarte Klarheit, indem man einfach an diesem Punkt auch sagt, kommuniziere klar, rede da klar, mach keine Geheimnisse draus. Und erwarte, das ist mir irgendwie auch zu wissen, diese Phase wird vorübergehen, aber unser Leben bringt immer wieder auch so Schwierigkeiten mit sich. Wenn das die Lebenskurve ist, müssen wir wissen, es wird vorübergehen, aber es wird auch nie eine Zeit geben, wo es totale, dauerhafte Ruhe gibt. Auge im Sturm. Der zweite Punkt ist Umgang mit Niederlagen. Wie gehe ich nun mit dem, wo wir gemerkt haben, uns fliegt da was auseinander, hier gehen Beziehungen auseinander, wo wir gut miteinander erstmal gestartet sind, geht hier was uns verloren. Und ein paar Punkte dazu. Der erste Punkt sind, Niederlagen sind nicht das Ende. Niederlagen ist, ich habe gemerkt, es ist eine Station im Leben, aber nicht der Schlusspunkt. Und das müssen wir uns zusprechen. Es ist eine Station, unser Leben, unser Dienst, unser Miteinander. Die Frage ist, wie handeln wir etwas? Das ist mir immer wichtig gewesen in einem Bundesland, in einer Stadt. Was uns ja in Gemeinden meistens ist, sind es ja Beziehungskonflikte. Und wenn uns Schwierigkeiten mit Beziehungen gibt, dann auch zu gucken, wie handelt man etwas. Mir war es immer ein Anliegen, ich habe immer ein Level gesetzt. Ich möchte diesen Personen auch immer in dieser Stadt gut begegnen, ohne die Straßenseite zu wechseln. Oder den Gehweg auf die andere Weise. Das ist für mich so eine Devise. Ich muss nicht mit Leuten unbedingt in Urlaub fahren, aber ich möchte ihn begrüßen können, Hallo sagen und auch miteinander reden können, ohne damit irgendwie ein komisches Gefühl zu haben. Das Zweite, was wir wissen sollten, Niederlagen kannten die größten Glaubenshelden. Lass uns das bewusst sein. Und sie kannten es nicht nur, sondern ich bin der Meinung, sie brauchten es. Sie brauchten es, um in diesem Profil, was Gott ihnen gegeben hat, gestärkt zu werden. Ne? Elia floh vor Isabel und er merkte dieses Gefühl der Einsamkeit, an dem zerbrach er. Mose war einfach zu schnell in manchen Dingen. Petrus kämpfte mit seiner Überheblichkeit und dennoch hat ihn Gott so gebraucht, dass seine Kirche auf ihm aufgebaut wird. Das Dritte ist, was ich gemerkt habe, Niederlagen brechen den Stolz. Niederlagen habe ich gemerkt, ich bin Udo, ob wenn manche dich feiern und manche dich überhaupt nicht mögen, ich bin immer noch so abhängig von Gott. Ich merke, ich kann aus mir heraus eigentlich so wenig. Ich scheitere an immer wieder neu. Und ich bin abhängig von ihm. Das Vierte, Niederlagen lassen uns stärkere Gottes Gnade erleben. Oder überhaupt Gottes Gnade erleben, indem du merkst, in dem, wie du in diesem Prozess, in diesem Ring stehst und dann niedergedrückt wirst, wie doch da jemand da ist, dich aufrichtet. Niederlagen, das fünfte, hilft uns, ein Mitgefühl zu bekommen. Alle Dinge, die du einmal durchlebt hast, ist was anderes, als wenn du ein Buch darüber gelesen hast. Und von den Dingen, die du durchlebt hast, auf einmal merkst du eine Offenheit, Gemeinden zu begleiten, die durch Prozesse des Zerbruchs gehen. Auf einmal merkst du ein Mandat, in Ehen hineinzusprechen, weil deine Ehe selbst schon am Zerbrechen war oder du in der zweiten oder dritten Ehe bist. Du hast Dinge durchlebt. Das sechste ist, Niederlagen zeigen uns oder prüfen unsere Motivation. Warum tue ich eigentlich das? Auch in unserem christlichen Kontext, auch im Gemeindebau. Ja, da ist es die Berufung oder brauche ich auch die Bühne? Und ehrlich wahrscheinlich, Mann, das ist ein Mix. Nur was ist stärker? Was treibt dich dahin? Was treibt dich an? Ja, wo Jesus Petrus sagt, liebst du mich wirklich? Er stellte ihn diese Frage immer wieder dreimal. Liebst du mich? Und er war verwundert und er brauchte das, um die Motivation geprüft zu werden. Und ein siebentes und immer wieder sieben, weil es ist kein Ding, das ist Vollkommenheit, sondern kann vieles ergänzt werden. Niederlagen öffnen uns einen neuen Raum, Gottes neuen Plan in dem zu erkennen. Und tatsächlich benutzt Gott hier und da Niederlagen, um etwas zu beenden und uns in eine neue Ära, eine neue Form hineinzuführen, die wir ohne diesen Herausforderung, ohne diesen Crash, ohne diese Spannung, ohne diesen Streit, ohne diesen Konkurs, was wir durchlebt haben, wo wir sonst nicht hineingekommen wären. Damit möchte ich nicht stehen bleiben, sondern das nächste gehen, nämlich der Umgang mit Siegen. Auch hier, Siege, und die erleben wir auch, wenn etwas gut läuft, ne? Wenn Menschen sich bekehren, wenn Gruppen gebildet werden, wenn sich ein Leitungsteam bildet, wenn Leute zur Gemeinde dazukommen, wenn die Finanzen auf einmal doch so stark ansteigen, dass du gut die Mitarbeiter und die Miete und all das zahlen kannst, wo wir merken, hey, wir sind gut auf dem Weg und da freuen wir uns drin und das geben wir gerne weiter. Obwohl ich, und das finde ich unsere Stärke dieses Netzwerks, sehr transparent sind, dass wir sagen, wir wollen beides hören. Weil wir an beiden Dingen lernen können, von Siegen lernen können und auch von Niederlagen lernen können. Ich bin manchmal ein bisschen beklemmt, wenn wir nur die Siege hören, weil da fehlen uns die Dinge, woraus wir doch vieles mitnehmen können, was wir gerade gesehen haben. Nämlich der Umgang mit Siegen, auch da, wisse, das ist nur eine Etappe des Ziels. Es ist nur eines. Wir merken, es wird wieder anders werden und wir müssen vorbauen an diesem Punkt und zu wissen, es ist eine Etappe, aber es ist nicht das, wo wir wie permanent so weitergehen wird. Das Zweite, was ich für mich erkannt habe, es ist einfach ein Geschenk. Es ist einfach ein Geschenk zu wissen, wir haben das jetzt erlebt, auch mit dem, dass wir so eine Kaffeearbeit eröffnet haben, dass Menschen dazukamen, die waren in der Gemeinde gar nicht präsent, die haben uns einfach bei dem Umbau, beim Kaffee, bei der Gestaltung mitgeholfen und sind gar nicht gläubig. Also die waren auf unserem Radar gar nicht. Die kommen jetzt zum Glauben. Jetzt hatten wir dieses Jahr eine Taufe da drin, wo Menschen auch sich entschieden haben. Aber es ist ein Geschenk. Und ich sagte ganz ehrlich, das ist nicht, weil ich es sowas kannte, sondern es kam zustande, als die richtigen Personen dann zusammenkamen. Da kam einer, der war sonst immer in der Ukraine tätig und sagte, er sucht eine neue Herausforderung in der Stadt, wo er geboren war. Und das war Stralsund und würde gerne hier leben und hat irgendwie gemerkt, was soll ich denn noch hier? Und hat darum gebetet, Herr, wenn du einen Auftrag für mich hier hast, dann zeig es mir. Und so haben wir, ich weiß noch genau, vor anderthalb Jahren mal wieder im Frühjahr ein Grillfest bei uns im Garten gemacht und er war mit dabei und ich fragte ihn, sag, wenn du David heißt, du hast doch Erfahrung mit Kaffee arbeiten. Der hat mal bei Haus der Hoffnung in Frankfurt gearbeitet, die so verschiedene Cafés im Ahrtal und in Frankfurt und aufgebaut haben und war dann mit ihnen in der Ukraine und er merkte, es läuft jetzt hier aus und wusste gerade nicht mehr, wie es weitergeht und auf einmal sagte er, ja, klar, ich habe die Erfahrung. Sag du, ich hatte bisher nicht die Rückendeckung von der Gemeinde. Immer wenn ich diese Räumlichkeiten da so genannt habe, da haben die gesagt, oh, Udo, wer soll denn das noch machen? Wir sind doch schon alle am Limit. Wer soll die Räume putzen? Wer soll das betreiben? Du stehst dann alleine drin. Und habe ich gesagt, nee. Wenn ich das nur machen soll, nicht. Und dann merkst du, es war einfach noch nicht die Zeit. Und ich musste ausharren, bis aus diesem Ich ein Wir wurde, das nicht nur meine Idee war, sondern als es unsere Idee war. Und dann kam David und sagte, also Udo, ey, aber wenn wir sowas machen, dann machen wir nicht irgendwie einen Kirchencafé da draußen, sondern wenn, dann machen wir ein richtiges Café draußen. Dann soll das für die Stadt da sein und dann trifft sich in dem Café die Kirche. Aber es ist nicht so ein Kirchencafé, was vielleicht dann zweimal am Nachmittag geöffnet ist. Nein. Und das forderte mich wieder mal ganz kurz heraus. Schaffen wir das? Und ja, manchmal musste wirklich so auf dem Eis gehen. Und dann erst habe ich ihn herausgefordert, dann er mich. Und so war das. Und so ist es zustande gekommen. Und es ist ein Geschenk. Es ist einfach ein Geschenk, wenn die Richtigen, ich habe da nichts groß dazu getan, dass er auf einmal auftauchte. Wir kannten uns zwar, aber bisher waren wir nicht so miteinander unterwegs. Ein drittes ist, Siege sind schön, aber ich schreibe gerne, sie sind auch gefährlich und sie sind vergänglich. Dass wir das wissen. Also wir merken an diesen Dingen, weil sie können uns ganz stark auch von dem Zentralen, was uns bewegt, auch ablenken. Und das Kaffee in unserem Kommen ist nicht der Dreh- und Angelpunkt. Unser Dreh- und Angelpunkt ist immer noch Kirche. Und wir merken, wir haben das Ding jetzt so weit bekommen, dass der Kaffeebetrieb läuft, dass es ein richtiger Wirtschaftsbetrieb ist und dass wir hoffentlich, wir merken, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt kommen wieder weniger Touristen, jetzt werden es wieder weniger Kunden, jetzt werden wir besonders herausgefordert. Aber dass es nicht nur ein Business ist, sondern dass dieses Business, dass die Kirche es nimmt und diese Räumlichkeiten und dieses Ding nutzt, um dort einfach Veranstaltungen auch stattfinden können, wo die Leute auch wissen, aha, das ist jetzt nicht in erster Linie ein Kirchengebäude, aber der Inhalt ist ein anderer. Ein nächstes, ein viertes ist, Gott, Siege testen uns. Ja, wo hängst du dein Herz da dran? Was ist, wo du merkst, dass was dich herausfordert und was ist deine Motivation? Und wir merken bei Salomo, er hat immer wieder damit zu kämpfen, nämlich sein Herz nicht am Geld und am anderen Geschlecht zu hängen oder an der Macht. Und doch war es die große Herausforderung bei ihm. Ich habe zu Claudi gesagt, wenn du irgendwas ergänzen willst, dann kommen die praktischen Dinge. Melde dich.
Also das ist abgesprochen. Ich habe gerade gedacht zu diesem Thema, Gott testet uns. Wir haben gestern Abend saßen zusammen und dann ging es darum, oh, Magdeburg, da geht jetzt richtig was los und Gebetsbewegung und viele junge Menschen bekehren sich. Und ich saß innerlich da und dachte, okay, das kann ich von Stralsund jetzt nicht behaupten. Und meine große Herausforderung ist eigentlich immer, mehr wie bei Udo, dass ich denke, jetzt sind wir 21 Jahre da, was sehe ich denn eigentlich? Und ich für mich sehe jetzt nicht so viel. Udo würde sagen, ich sehe ganz viel. Beides kann man stehen lassen. Na? Und ich habe heute Morgen nochmal dran gedacht, wo wir in Rostock waren, gab es eine Rita. Und die Rita, die hat an den Kommunismus geglaubt. Und die kam dann irgendwann in unsere Gemeinde, die hatte eine Krise, kam zu uns in den Hauskreis und ich fand das toll, weil sie hat die anderen herausgefordert mit ihren Fragen. Du hast gemerkt, sie hat keine persönliche Beziehung zu Gott. Sie hat dann immer so allgemein gebetet und sie hat sehr, sehr gute Fragen gestellt in dem Hauskreis. Und ich fand das richtig gut, weil ich dachte so, jetzt wacht mal auf, ihr anderen, und werdet herausgefordert. Und man konnte sehen, ne, wie Rita Schritte gegangen ist damals. Sie hat sich dann bekehrt. Ich weiß gar nicht, dass sie sich taufen lassen. Und sie ging Schritte und Rita hat voll gearbeitet und ihr Mann war auf Montage. Und er kam dann immer freitags heim. Und dann hat man gemerkt, kam so ein Punkt, wo sie sagte, ich kann doch nicht sonntags immer in Gottesdienst rennen. Da ist gerade mein Mann da. Wie wirkt denn das? Und sie hatte einen guten Job. Und dann kam irgendwann mal so eine ganz radikale Predigt vom Udo. Und dann war sie weg. Dann kam sie nicht mehr. Und ich natürlich, der Zweifler, der schnell frustriert ist, dachte, so, das war's jetzt. Wir haben so viel in sie investiert. Sie ist mal wieder nicht zu sehen. Und wir sind natürlich geprägt, oder ich speziell von Stuttgart. Na, Leute bekehren sich, sie lassen sich taufen, Mitgliedschaft, Dienst in der Gemeinde und so weiter. Man hat einfach ich in Gemeinde gedacht. Und ich habe Rita dann getroffen, ab und zu in der Straßenbahn. Und dann habe ich gesagt, hey Rita, wie geht's dir? Ich sage, bleib dran an Gott. Und das Phänomenale ist, sie ist dran geblieben. Sie hat teilweise im Fernsehen irgendwelche Gottesdienste angeguckt. Ich habe gesagt, lies deine Bibel. Wir haben uns wirklich zufällig getroffen und sie ist dran geblieben. Und das Tolle war, sie hatte einen coolen Job und sie hat auf ihrer Arbeit in einer Freiheit erzählt von Gott, wo ich dachte, wow, was will ich denn mehr? Sie hat ganz offen erzählt, ich weiß nicht, was da alles passiert ist, wo Gott sie benutzt hat, wir haben es einfach nicht gesehen. Wir haben auch nicht gesehen, was draus wurde. Und das Tolle war, sie kam irgendwann später in einen Hauskreis. Sie hat gesagt, ich schaff's nicht mehr in Gottesdienst, weil eben mein Mann dann am Wochenende kommt, dann kann ich doch nicht in die Gemeinde rennen. Was ist denn das für ein Zeugnis? Dann hatte sie die Eltern noch zu pflegen. Und ich habe dann auch gesagt, das ist völlig in Ordnung. Es ist also anders auch nochmal zu denken, nicht nur in Gemeinde zu denken, sondern zu denken, da wo ich arbeite, da wo ich lebe, ich investiere, ich gebe vielleicht was weiter, aber ich sehe jetzt vielleicht nicht, was draus entsteht.
Genau, sie ging dann in diese Hauskirche, die sich dann entstanden hat, auch eine Gemeinde. Eine Hauskirche ist auch eine Kirche. Ich merke die Stille, ich habe das alles vernommen. Ich merke das schon, was hier ankommt. Ja? So, weiter. Siege, fünftens. Beides ist kommen. Lasst uns gucken, dass wir Siege teilen. Dass wir das nicht nur für uns behalten. Dass wir nicht nur uns damit großstellen, sondern wie können durch Siege auch andere davon partizipieren. Also wenn ich groß bin, dann ist es möglich, vielleicht die eine oder andere Konferenz auszurichten. Also ich kann möglich ein Team woanders hinschicken und nicht nur an mich zu denken, wenn etwas größer wächst. Und das ist schön, auch was Siege hält, dass nicht nur wir als Kirche oder eine Gemeinde davon partizipiert, sondern dass wir etwas weggeben können oder hinschicken können, vielleicht auch Mitarbeiter sonntags woanders mit hinschicken können, die dort auch mit ein Segen sind. Warum, wenn das finanziell richtig gut geht, auch Finanzen davon freizusetzen, ist nicht gerade da ein Segen drauf, wenn wir merken, wir geben immer wieder auch weg, damit wir auch wieder neu bekommen? Sechstens, Siege sollten uns fokussieren, auch zu gucken, das merkt man bei manchen Erweckungsbewegungen, dass sie ganz stark auf diese eine Sache ausgerichtet sind und ihren eigentlichen Fokus manchmal verlieren. Siege sollten uns immer wieder fokussieren, was ist deine Berufung, was ist deine Berufung für dich und was ist deine Berufung für die Gemeinde, was ist deine Berufung in der Stadt, immer wieder zu gucken, dass wir fokussiert bleiben. Und siebtens, sie verpflichten uns natürlich auch, Siege stärker in Verantwortung zu stehen. Wenn etwas größer wird, hast du eine größere Verantwortung, als wenn etwas, wo du mit einer geringeren Schar, aber wisse, da vertraut dir Gott auch etwas an, wo auch dein Maß der Verantwortung getestet wird und du vielleicht auch manchmal dann merkst, oh, jetzt das, wir merken halt geistig, wie die Dinge, die müssen ja auch getragen werden, ne? Also wenn du, sobald du in Verantwortung bist, merkst, da gibt es eine latente Kraft, die da ist, die dich fordert, die vielleicht dir auch manchmal schlaflose Nächte kostet. Oder ich merke zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Dienst habe, ich kann sonntags morgens, ich kann nicht frühstücken, das geht nicht. Ich brauche die Zeit, da gibt es bei mir immer erst mittags, nachmittags oder abends dann etwas, weil ich merke, dass ich werde herausgefordert. Und manchmal merke ich dann auch, wenn du gedient hast irgendwo, im Nachhinein, dann sackst du manchmal zusammen. Also ich merke das seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren mehr als denn je, dass ich, wenn ich sonntags nachmittags 2 nach Hause komme, dann bin ich fertig. Dann bin ich, und ich merke, ich war nur im Gottesdienst. Ich merke, ich habe zu Claudia gesagt, ich schaffe es nicht mehr, sonntagnachmittags noch irgendwelche Besuche zu haben. Ich will einfach meine Ruhe haben. Also, ich sage es euch, wie es ist, aber da auch ganz, ich schaffe es nicht mehr. Und da muss ich auch Frieden mit mir schließen und ich merke, dass sie verpflichten uns zu stärkerer Verantwortung. Und manchmal können wir Verantwortung nicht so leicht festmachen. Warum geht's uns denn so? Weil wird geistig von uns etwas gezogen oder von uns gefordert. Deswegen sind wir an diesem Punkt auch diesen so herausgefordert. Ein letzter Punkt. Wie gehen wir nun nach diesem Auge im Sturm? Wie gehen wir mit den Niederlagen, die wir erlebt haben, wie gehen wir mit den Siegen, die wir erlebt haben, wie gehen wir in diesen Prozess, wo sich ja dann nachdem etwas verändern soll, was haben wir gemacht? Das Erste ist, ich musste wirklich gucken, geh zurück zur ersten Liebe. Was geht's wirklich? An wem hänge ich mich? An was hänge ich mich? Lese ich wirklich meine Bibel auch für mich, damit Gott zu mir sprechen kann? Und ich merkte, ich war so oft, und ich sage es euch immer wieder, bin ich da auch da drin, lese ich meine Bibel, um einen nächsten Impuls für die Predigt zu bekommen, was anderen sagen zu müssen, was anderen wichtig ist. Oder Gott, darf Gott in dieser Zeit immer wieder oder vorwiegend zu mir sprechen? Und meine Vormittagszeit, möchte ich diese Zeit haben, wo Gott zu mir sprechen kann. Also vormittags heißt für mich von 8 bis 9, ich gucke immer, dass ich bis 9 erst anfange zu arbeiten. Also und die Vormittag, alles was vor 9 ist, nehme ich meine Zeit, wo Gott zu meinem Herzen sprechen kann. Da gehört auch bei mir ein Kaffee dazu. Und im Sommer habe ich mich dann auch gerne draußen hingesetzt, jetzt wo die Sommerzeit so angenehm war. Ich brauche eine Umgebung, wo ich für mich sein kann und wirklich nur auch für mich sein kann. Da brauche ich auch keine meine Frau. Wir haben gerade einen wunderbaren, in dieser Phase, wo das Empty Nest ist, ne, das Haus ist leer, da fragen auch keine Kinder groß mehr danach. Das hat Vorteile, ist auch natürlich schade, wenn sie nicht mehr so in der Nähe sind. Aber diese Phase auch dementsprechend zu gestalten. Eben zurück, dass das Zweite ist, diesen Punkt immer wieder neu einzubauen, Zeiten der Stille zu haben. Und der Unterschied ist erste Liebe und Stille, bewusst auch Zeiten zu nehmen, dich immer wieder neu zurückzuziehen, auch längere Zeiten, wo du merkst, hier kann Gott dich wieder neu ausrichten, weil ich merke, alles geschieht aus Begegnung heraus. Und es gibt Begegnungen, das kannst du, wirst du hier merken, Begegnungen hier miteinander, die ermutigen dich, die stärken dich und es gibt Begegnungen, die ziehen dir Kraft. Und gerade in der Stille, in der Zeit, wo du nicht abgelenkt wirst, diese Zeit dir zu nutzen, sich zurückzuziehen und ich merke, ich muss es auch richtig einplanen. Wenn ich es nicht einplane, so Klausurzeiten, dann sind sie weg, dann schaffe ich es nicht. Und das habe ich gebraucht, auch nach dieser Zeit. Mir war es wichtig, mich nicht über Leistung zu definieren. Es gibt etwas, was mich seit 1,5 Jahren so entspannt macht. Wir haben, für alle, die das nicht wissen, ich bin personell noch an Stuttgart angegliedert. Und weil wir da teilweise auch noch eine finanzielle Unterstützung bekommen, muss ich eine Arbeitszeiterfassung machen. Das ist gesetzlich inzwischen vorgeschrieben. Und diese Arbeitszeiterfassung, das mache ich seit 1,5 Jahren, das hilft mir, auch mal alles aufzuschreiben, wie viel man arbeitet. Und ich merkte, es ist auch ein Genug. Ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mal nur 6 Stunden arbeite, wenn es davor eine 60, 70 Stunden Woche gewesen ist, zu wissen, ich darf auch einfach nur mal da sein und nicht irgendwie heute ein komisches Gefühl und schlechtes Gewissen haben. Gnade oder Geschenke nehmen vor und mich nicht in erster Linie über Leistung, über das, was ich tue, zu definieren. Ich möchte ein so schnell sollte es, jetzt habt ihr es einfach alles. Die richtige Gemeinschaft. Es gibt Situationen, wo ich merke, manches tut mir einfach nicht gut und manches muss ich richtig mir nehmen. Ich sage euch, mir tut es auch gut, das bin ich, Udo, mich mit Menschen abzugeben, die erstmal mit dem kirchlichen Hintergrund gar nichts haben. Warum? Weil viele im christlichen oder gemeindlichen Kirchen bin ich der Pastor. Und ich liebe es ab und zu mal auch mit jemandem zu treffen, die haben mit diesem gar nichts zu tun, weil die mich wirklich inspirieren. Ich brauche das, Udo braucht das. Also die Gemeinschaft, die richtige Gemeinschaft zu wählen, an diesem Punkt auch zu schauen. Manchmal im Sommer rufe ich jemanden an und sage, hey, hast du Lust, ein Bier miteinander zu trinken? Ich brauche das. Ich brauche nicht das Bier unbedingt, aber irgendwie mal etwas ganz anderes zu tun, wo ich nicht in einer besonderen Verantwortung bin, sondern wo es einfach nur, auch wo ich es schaffe, nicht in die Verantwortung mich reingeben zu lassen. Es hat ja auch mit etwas zu tun, wie sehen die anderen mich und welche Rolle schlüpfe ich in einem Gespräch, sondern wo es einfach auf Augenhöhe sein kann und ich nicht in einer besonderen Verantwortung bin. Ja, fünftens das Ziel, nicht die Vergangenheit, sondern das Ziel immer wieder neu vor Augen zu haben. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr gestalten. Das, was geschehen ist, ist geschehen, aber ich kann das Ziel gestalten und das tue ich immer wieder. Ich merke auch in dem Prozess, wo bei uns etwas auseinandergeflogen ist, es ist wirklich schön, wir sind gemeinsam, immer wir treffen uns unterwegs und jetzt, ich bin gerade Allianzvorsitzender und dann sagt da jetzt jemand, das ist diese Person, die da rausgegangen ist, hat eine neue Kirche gegründet, ICF Small Group oder Home Church oder wie heißt das? Micro Church heißt das bei ICF. Die haben das so gegründet. Und jetzt sagte jemand, Udo, bevor du den Allianzvorsitzenden abgibst, das geht eigentlich immer 2 Jahre, das habe ich schon ein Zusatzjahr gemacht, da sagt er, wäre es auch gut, wenn wir die ICF Micro Church noch mit aufnehmen. Und dann merkte ich an diesem Punkt, ey, das ist die Gruppe, die vorher von Haus regelt. Ich denke, ey, vor einem halben, dreiviertel Jahr, ich dachte, oh nee, das auch noch. Aber Frieden zu schließen, Friesen an diesem Punkt zu schließen, sagen, ja, komm, das machen wir noch. Ja, wisst ihr, es gibt so Phasen, da kannst du da vielleicht nicht unbedingt zujubeln und die Begeisterung tun, aber es gibt auch eine Phase, wo du sagst, das muss ich jetzt auch nicht ausbremsen. Vielleicht kann ich nicht zujubeln und vielleicht hätte ich es nicht aus meiner Initiative herausgegriffen, aber weil es jemand anders sagte, sagen, komm, dem stehe ich jetzt auch nicht im Wege, sondern möchte mich dem auch stellen und weil sie sind ein Part in Stralsund, sie machen auch eine gute Arbeit, nur mit uns beiden hat es nicht funktioniert. Da haben wir beide miteinander Frieden geschlossen und dem auch jetzt nichts entgegenzustellen, sondern immer wieder auch neu das Ziel, wo ich euch am Anfang gesagt habe, wir stehen gemeinsam und nicht für eine Kirche. Und ich merke, Gott, wenn du es mir gegeben hast, dann muss ich auch lernen, an diesem Punkt, an meinem Herzen zu arbeiten, um das mit hineinzunehmen. Und dann sechstens, sagen die, durch Rückkehr auch in die Berufung hineinzukommen oder die Rückkehr zu wagen, auch in einer Sache, wenn du vielleicht etwas bereits innerlich dann aufgegeben hast, dann lass ich es halt sein, dich wieder neu positionieren zu lassen, vielleicht in einem anderen Maß. Selbst wenn du Angst hattest, möchte ich dir ermutigen, wenn eine Firma pleite gegangen ist und du hast Angst, wieder selbstständig zu sein, dann du merkst, Gott führt dich wieder hinein, lerne außerdem, strackle nicht, sondern trotz, wenn du auch ein bisschen Schiss hast oder Angst hast, und so war es auch bei mir, sollte ich aufhören. Tatsächlich habe ich gesagt, Gott, willst du, ich bin jetzt diesen Monat, am 30., am 1. Oktober, bin ich 30 Jahre im Gospelforum, laufe ich über 30 Jahre bei denen im Dienst oder mit denen zusammen. 30 Jahre, eigentlich für eine Vita in der heutigen Gesellschaft gar nicht. Also es ist fast negativ heutzutage. Heute musst du eigentlich alle 2-3 Jahre wechseln. Ne? Und ich habe gedacht, ey, ist jetzt auch mal Schluss mit dem. Mache ich mal was ganz anderes. Und manchmal rede ich da auch mit meiner Frau darüber und sage, Claudi, was denkst du, sollen wir nochmal was ganz anderes machen? Jetzt ist die Phase so da, die Kinder sind außer Haus. Claudi sagt, das Haus ist mir eigentlich zu groß. Was machen wir jetzt? Was kommt als nächstes noch? Manchmal suchen wir eine neue Herausforderung und wir merken so an diesem Punkt, mal interessant, einfach abzuwarten. Und auch nicht vorweg zu gehen an diesem Punkt und auch zu sagen, okay, wir bleiben da drin, wir gehen weiter in den Dienst, wir kehren zurück, wir dienen auch in diesem Kleinen und bleiben da dran und wollen unsere Freude darin haben. Und ein letztes, das ist durch Erneuerung immer wieder auch neu zu wissen, und wir werden wieder Fehler machen. Und ich werde wieder ins Fettnäpfchen treten. Und es wird wieder Spannung geben. Und ich werde wieder jemanden vielleicht verletzen. Und ich werde wieder verletzt werden. Ich weiß nicht, wer, Mann Gottes hat mal gesagt, du hast nicht ein Recht, nicht verletzt zu werden. Das ist es. Sondern, ich sag's mal, du hast nicht ein Recht, nicht verletzt zu werden, sondern du hast ein Recht, geheilt zu werden. Und dafür stehe ich und dafür stehen wir und dafür sind wir drin in diesem Punkt, dass wir sagen, wir wollen durch diesen Erneuerungsprozess gehen und andere sollen davon profitieren. Und dazu möchte ich noch ganz kurz zum Schluss beten. Ich danke dir, Gott, dass wir einander haben. Ich danke dir, dass wir aus den Dingen, die wir lernen, die wir erleben, dass wir Dinge lernen dürfen. Danke, dass du schwierige, herausfordernde Situationen benutzt, um uns konkreter, klarer, noch spezifischer zu benutzen, auch in dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Vielleicht verändern sich die Gegebenheiten, aber die Berufung bleibt. Und ich danke dir, dass du auch diese Tage und den heutigen Tag dazu benutzt, um das Leuten in unseren Reihen zuzusprechen. Danke, dass wir einander auch hier ein Ohr haben dürfen und dass du selbst durch deinen Geist tief in den Herzen von uns Dinge etablierst und bestätigst. Hilf uns, diese Zeit zu nutzen und dir, Geist Gottes, Raum zu geben, auch indem wir einander ein Ohr haben und ein Ohr schenken und auch Dinge sagen dürfen. Danke, Herr, für dein Reden miteinander, durch uns und vom Himmel direkt. Amen.